zum Bibelgespräch. Ein ganz herzliches Willkommen sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Vor uns liegt nun bereits der letzte Sonntag in diesem Jahreskreis. Danach beginnt dann die Adventszeit. Und dieser letzte Sonntag im Jahreskreis, der wird in der Kirche als Hochfest gefeiert, nämlich als Hochfest Christkönig. Was das für ein Herrscher ist, was für ein König, den wir da feiern, davon spricht das Evangelium, das wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Und darüber sprechen wir auch schon jetzt im Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz mit Mutter Theresia. Grüß dich, Mutter Theresia.
Grüß Gott, Gabi.
Und mit Schwester Franziska. Hallo, Schwester Franziska.
Ja, hallo und grüß Gott.
Das Evangelium ist relativ lang, das wir hören werden. Es ist aus dem Matthäus-Evangelium im 25. Kapitel, die Verse 31 bis 46. Wenn Sie sich die Heilige Schrift zurechtlegen wollen, dann sind die Angaben Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Oder Sie suchen sich im Sonntagsschott den Christkönigssonntag heraus. Das ist der Sonntagsschott noch des Lesejahres A. Beginnen wir nun dieses Gespräch mit einem Gebet zu demjenigen, der uns auch in dieser Stunde wieder leiten und führen soll. Mutter Theresia wird das Gebet für uns alle sprechen.
Komm, Heiliger Geist, komm, du Seele unserer Seele, komm, du Leben unseres Lebens. Du bist es, der lebendig macht. Du allein kannst unser Herz öffnen, du allein kannst unsere Seele anrühren, damit wir fähig werden, das zu verstehen und das zu erkennen, was du uns durch das Wort der Bibel, durch das Evangelium sagen willst. Schenke uns jetzt dein Dabeisein, dein Licht, damit wir das sagen, was in unserem Herzen ist, was wir erkennen, aber auch, dass wir verstehen und dies in die Tat umsetzen. Schenke uns nun dein Licht. Amen.
Amen. Und Schwester Franziska wird uns nun den Text des Evangeliums vorlesen. Wir können uns vielleicht einfach mal zurücklehnen und mit geschlossenen Augen zuhören. Matthäus 25, die Verse 31 bis 46.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten. Die Gerechten aber das ewige Leben.
Soweit die Worte des Evangeliums. Wir hören nun etwas Musik und können dabei diese Worte in uns wirken lassen. Sie haben eingeschaltet im Bibelgespräch bei Radio Horeb mit den Klaristenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir haben eben den Bibeltext gehört, den wir jetzt am Christkönigssonntag in der Heiligen Messe hören werden. Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Und jetzt hören wir mal ganz kurz, was diese Verse uns als erstes so gesagt haben, wie sie uns angesprochen haben. Schwester Franziska, machst du den Anfang?
Ja, ich habe auf den geschaut, der hier spricht, auf Jesus. Und wir feiern ja das Christkönigsfest, den Christkönigssonntag. Und ja, in dem Evangelium ist es schwierig, einen König vor sich zu sehen, obwohl hier zweimal von König die Rede ist, im Vers 34. Der König wird sprechen zu denen auf der rechten Seite, zu denen auf der linken Seite. Und er sitzt auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Aber es ist gar nicht so ein König, wie wir ihn uns vorstellen. Und mir fallen da eher die Beschreibungen auf, die Jesus von sich selbst sagt, wenn er von Menschensohn spricht, wenn er von dem Hirt spricht und wenn er von dem Richter spricht. Er sitzt ja als Richter auf dem Thron. Und mir fällt auf in dieser Perikope, wie sehr Jesus, den wir als König feiern, sich doch hier auf die Seite der Armen stellt, wenn er es zweimal sagt, was ihr den Geringsten meiner Brüder getan habt oder nicht getan habt. Also er macht sich als König doch ganz demütig und klein. Er stellt sich auf die Stufe der Armen und Schwachen. Und er fragt als Richter nicht, was habt ihr geleistet, wie fromm wart ihr, wie viele Gebete habt ihr gesprochen, wie oft seid ihr in die Kirche gegangen oder ähnliches, sondern er fragt danach, welche Werke der Barmherzigkeit wir getan haben. Und insofern, wenn wir dann Christkönig feiern, schauen wir nicht auf den triumphierenden König, der auf dem Thron sitzt, obwohl er sich auch als solchen beschreibt, sondern auf den, der ja selbst arm und nackt geworden ist, als Menschensohn, der Mensch geworden ist und der uns danach fragt, wie jeder Einzelne von uns mit dem Menschen, mit dem armen, schwachen Menschen neben mir umgegangen ist. Das ist so mein erster Gedanke.
Mhm. Danke, Schwester Franziska und Mutter Theresia.
Mir fällt das Wort Herrlichkeit zuerst mal auf. Es ist zweimal die Rede von Herrlichkeit. Und wenn Jesus in seinem Leben vor den Jüngern von seiner Herrlichkeit gesprochen hat, dann war das immer eine Verherrlichung am Kreuz, wenn der Menschensohn verherrlicht wird. Und damit hat er seinen Kreuzestod gemeint, vermutlich auch seine Auferstehung. Also eine Herrlichkeit, die so ganz anders ist, als wie wir sie uns wünschen würden. Wir würden uns doch Herrlichkeit eher mit einer Gloriole vorstellen, ohne Leid, ohne Schrecken, einfach nur, wo man sich gut fühlen kann, wo man triumphiert. Aber vielleicht ist Herrlichkeit tatsächlich anders gemeint, wenn Jesus dieses Wort benutzt. Was mich in diesem Evangelium so tief erschreckt, das ist diese Feststellung, dass die Gerechten antworten: Herr, wann war das denn? Wann haben wir dich hungrig und arm und nackt und bloß gesehen? Wann war das denn? Das heißt also, diese Menschen haben etwas getan, was gar nicht aufgefallen ist für sie. Sie haben ihrem guten Herzen nachgegeben und haben dem Nächsten geholfen. Also der Nächste war derjenige, der Mensch, der sie gerade dringend gebraucht hat. Und da haben sie nicht danach geschaut, welche Religion hat er, wo gehört er hin, welche Rasse, welches Volk, nichts von all dem, sondern einfach der Notleidende, dem haben sie geholfen. Und dann kommt noch der zweite Hammer, diejenigen, die ihm nicht geholfen haben, die fragen ja genauso, die sagen: Wann war das denn? Wann haben wir dir unsere Hilfe verweigert? Wir wollten doch gut leben, wir wollten doch bestens leben, wir wollten doch alles gut machen. Und was war das? Wann war das? Das erschreckt mich wirklich, denn anscheinend haben sie alles getan, ihrer Meinung nach, und haben doch alles versäumt, so wie es da steht. Das ist mein erster Eindruck.
Danke, Mutter Theresia. Ja, ich habe auch erst über dieses Evangelium kurz gestaunt, nämlich irgendwie beim Christkönigssonntag habe ich fälschlicherweise, wie ich jetzt gemerkt habe, fast erwartet, es kommt das Evangelium von Christus am Kreuz, dem König am Kreuz, diesem so ganz anderen Herrscher, den wir kennen, der seine Herrschaft der Barmherzigkeit und Liebe am Kreuz aufrichtet. Und jetzt kommt er hier eben als der in seiner Herrlichkeit als Richter wirklich. Das ist ja etwas, was wir nicht manchmal nicht so gerne hören wollen, dass da auch dieser Richter Christus ist. Auf der anderen Seite ist dieses Gericht auch ein Trost, weil es die Gerechtigkeit wiederherstellt. Ja, das ist das Erste. Und dann, wenn ich jetzt so sehe, was er da so anspricht, genau, ich war hungrig, ich war durstig, ich war fremd, obdachlos, ich war nackt, ich war krank, ich war im Gefängnis. Da spannt sich so die ganze Not der Menschheit vor meinem Auge auf, wenn er so diese einzelnen Nöte anspricht. Und ich merke einfach, wie sehr wir da ungenügend sind und so wenig Antworten darauf haben, wenn wir so sehen, was um uns und in der Welt los ist und wie klein, wie winzig klein das ist, was wir persönlich da tun, vielleicht auch tun können. Das macht mich irgendwie ganz klein, das zu hören. Und ich denke immer schon an jedem Obdachlosen, der da bettelt, an dem ich vorbeigehe, gibt es mir irgendwie einen Stich, weil ich denke, ja, schon wieder vorbeigelaufen. Auf der anderen Seite macht das einen auch irgendwie so ein bisschen hilflos, diese ganze Not der Menschheit. Man hat so das Gefühl, so gar keine rechte Antwort darauf zu haben. Das ist also so ein Gefühl der Hilflosigkeit, das sich bei mir so ein bisschen auftut. Und dann berührt mich auch noch, genau, das ist wie, wenn wir in Beichten gehen, dann beichten wir ja oft das, was wir getan haben, falsch getan haben. Was wir, wenn wir, was weiß ich, unehrlich waren oder nicht ganz treu oder genau, egal was. Dann beichten wir ja in der Regel das, was wir falsch gemacht haben. Und hier wird jetzt der Blick auf das gelenkt, was wir nicht getan haben. Und das macht natürlich unsere Schuld noch viel größer, wenn in die Waagschale auch das geworfen wird, was wir nicht tun. Und ich denke mal, das ist auch ganz gut, sich das mal nahe kommen zu lassen, zu wissen, alles, was ich nicht getan habe, fällt auch in meine Schuld, da, wo ich hätte was tun können. Genau, das jetzt mal nur so für den Anfang zu dem Evangelium. Wenn ich ehrlich bin, fällt mir wahnsinnig viel ein, aber vieles habt ihr auch schon gesagt. Genau, aber das sind so mal die ersten Gedanken, die ich mit so in den Raum stellen möchte. Jetzt hören wir noch etwas Musik und dann können wir von den vielen Punkten den einen oder anderen noch etwas genauer anschauen. Musik. Bibelgespräch sprechen wir über das Evangelium vom kommenden Christkönigssonntag aus dem Matthäusevangelium, wo uns der Menschensohn als Richter vorgestellt wird, der diejenigen, die Menschen in Not geholfen haben, zu seiner Rechten stellt und sagt, ihr habt mir das getan. Und diejenigen, die nicht, die verschlossen waren, die ihr Herz nicht geöffnet haben für Menschen in Not, zu seiner Linken und damit in die Hölle wirft, wie Jesus es da sagt in der Perikope, diejenigen, die eben nicht erkannt haben, dass Jesus in diesen auch sie angesprochen, angefragt hat. Wir haben vieles gehört jetzt in der ersten Austauschrunde an Themen, die so versteckt sind in diesem Text aus dem Matthäusevangelium. Das erste steht für mich noch da. Es geht ja um den Christkönigssonntag und wir haben auch gehört von Mutter Theresia die Herrlichkeit. Jesus kommt zweimal vor in dem Text ganz am Anfang, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt. Und ich habe dann darüber nachgedacht, irgendwie ist Christkönig, das ist ja das Fest, wo wir auch an den König Christus mit der Dornenkrone am Kreuz auch denken. Und das ist so das erste Bild, das ich bei Christkönig auch vor Augen habe, dieser eigenwillige Thron, dieser ganz andere Thron dieses Herrschers, nämlich das Kreuz. Und dann habe ich mich gefragt, ob das nicht doch irgendwie auch zusammenfällt, wenn Jesus als König sich selber an das Kreuz begibt und dort seinen Thron besteigt, der so ein ganz anderer Thron ist, als den die weltlichen Herrscher haben. Und ob da nicht schon so diese Scheidung stattfindet, die er dann hinterher eben in diesem letzten Gericht, das uns da vorgestellt wird, auch vornimmt. Das heißt, Jesus stellt sich, wenn er als König auf seinen Thron das Kreuz geht, also auf den allerletzten Platz, zu den allerletzten hin, denn in dem Moment ist er nackt, er ist hungrig, er ist durstig, er ist ein Fremder für die anderen, er ist ein Verurteilter, er ist auch irgendwo gefangen an diesem Kreuz. Das heißt, er identifiziert sich vollends und ganz mit all diesen Menschen, die in aller Welt bis heute über alle Zeiten in Not waren. Also für mich ist die Frage eben, irgendwo findet diese Scheidung ja schon in dem Moment statt, wo Jesus seinen Fuß auf die Erde setzt und dann im Letzten, dann im Kreuz, sich mit ihnen ganz solidarisch macht, oder?
Ja, ich denke schon, denn im Evangelium ist ja auch immer wieder die Rede, dass Jesus nicht gekommen ist, um Frieden zu bringen, sondern um Feuer, um Entscheidung. Und vor einiger Zeit haben wir im Evangelium gehört, er kommt so und er spricht so, dass die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter ist und der Sohn gegen den Vater. Also diese Entscheidung für ihn, die scheint auch in gewisser Weise die Menschen zu trennen. Und ich denke, wir erleben das ja immer wieder, wenn sich eine Tochter entscheidet, zu konvertieren und so ganz und gar zu Christus zu gehören, wie das doch die ganze Familie auf den Plan rufen kann und sie wird bestürmt, dass sie das auf keinen Fall tun darf. Also diese Entscheidung für Jesus, die scheint ja auch eine gewisse Zwietracht zu bringen.
Ja, mir kommt auch der Gedanke, wenn Jesus ja auch immer wieder zur Nachfolge aufruft, welchem Jesus folge ich denn nach? Ich denke an Jakobus und Johannes, die darum betteln, beziehungsweise ihre Mutter betteln lassen, ja, lass den einen von uns zu deiner Linken, seiner Rechten sitzen. Die haben dann diesen triumphierenden König vor Augen. Und wir haben jetzt gerade den König am Kreuz vor Augen, mit der Dornenkrone gekrönt und das Kreuz als Thron. Und da sind wir natürlich gefragt, möchten wir diesem Jesus nachfolgen? Möchten wir ja so sein, so leben wie er? Möchten wir ihm immer ähnlicher werden, also dem mit der Dornenkrone gekrönten König? Und das stellt uns natürlich schon auch vor, die Frage des Weges, gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links? Also der Weg der Nachfolge, den wir ja alle, auf den wir alle berufen sind, jeder auf seine Weise, ist immer ein Weg mit der Dornenkrone gekrönt, auch für uns selbst. Und insofern stimmt es schon. Wir sind von Anfang an im Prinzip vor diese Entscheidung gestellt, nach rechts oder nach links zu gehen, nicht erst am Ende. Am Ende wird es dann so sein, dass wir dann den Platz zugewiesen bekommen, den, der uns zusteht. Aber es entscheidet sich ja von meinem ersten Schritt der Nachfolge an, wem ich eigentlich wirklich nachfolge und ja, welchen Weg zu gehen ich überhaupt bereit bin. Und es ist natürlich nicht verlockend, einen Kreuzweg zu gehen, aber es ist der einzige Weg, der uns wirklich zum Heil führt und der uns auch tatsächlich wirklich ins Glück führt, so paradox das scheinen mag. Aber nur dieser Weg ist der Weg des Heiles und des Glücks, der Weg der Nachfolge auf dem Kreuzweg.
Mich bewegt da auch eben diese Herrlichkeit, weil im Endeffekt ist die Herrlichkeit wirklich so ganz anders, als wir uns die Herrlichkeit vorstellen. Und manchmal ist man so geneigt zu denken, naja, das Kreuz, das ist so der Durchgang und dann hinterher kommt die wahre Herrlichkeit. Da mag vielleicht auch was mit dran sein, aber dennoch ist das irgendwie nicht zu trennen. Die Herrlichkeit Jesu ist irgendwie auch schon, bricht am Kreuz durch. Das ist, es ist dann nicht ein anderer Christus, der ganz nach unten gegangen ist, um dann ganz nach oben zu kommen hinterher, sondern die Herrlichkeit bricht eben ganz unten auf.
Also ich finde es auch falsch zu sagen, also hier auf Erden ist es halt alles schwer und es ist alles dunkel und finster und ja, das Negative eines Kreuzweges vor Augen zu haben, dass, wenn das Reich Gottes schon begonnen hat, hat auch diese Herrlichkeit schon begonnen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir den Weg der Nachfolge gehen, dann ist es immer auch ein Kreuzweg, der mit Schmerz verbunden ist und mit Leid verbunden ist. Und ich kann aber dieses Glück und die Herrlichkeit nicht leugnen auf meinem Weg. Also so schwer der Weg auch sein mag, es ist nicht einfach nur düster und dunkel und ich vertröste mich auf das Hinterher, auf das Nachher, auf den Tag, wo ich dieser Herrlichkeit tatsächlich gegenüberstehen darf und mit eigenen Augen sehe. Diese Herrlichkeit durchbricht ja schon unser Herz. Und nur deswegen können wir auch den Kreuzweg gehen, weil er diese Herrlichkeit schon aufleuchten lässt. Sonst wäre es eigentlich sinnlos, dieses Leid eigentlich anzunehmen und zu ertragen, das jeden Menschen irgendwo erwartet. Keiner bleibt davon verschont. Und der Weg der Nachfolge hat auch mit Leid zu tun. Aber das ist nicht das Einzige, was wir vor Augen haben dürfen. Wir leben ja von dem, was er uns schenkt an seiner Herrlichkeit, wovon er uns ja auch nährt und nicht von dem, was uns Schmerz verursacht. Aber diesen Schmerz können wir annehmen, weil diese Herrlichkeit uns schon trägt.
Ich meine, Jesus sagt ja im Endeffekt, er ist eben der König. Der König ist eben auch, hat sich entschieden, diesen Kreuzesweg zu gehen. Und im Endeffekt ist der König überall da, wo Kreuz auf dieser Erde auch ist. Das heißt, ihm dienen, diesem Christkönig zu dienen, heißt all den Menschen zu dienen, die dieses Kreuz auch tragen, vielleicht auch ungewollt tragen. Genau, das heißt, wenn wir jetzt Christus dienen wollen, dann müssen wir eben diesem Gekreuzigten dienen. Und er verweist uns eben da auf unsere Mitmenschen, die auf diesem eigenwilligen Thron sind.
Und doch glaube ich, dass für uns das eigene Kreuz immer am schwersten ist. Wenn es uns gut geht und wir können anderen helfen, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man Ja sagen muss oder Ja sagen soll zu dem, was uns selber belastet. Johannes vom Kreuz sagt einmal, ich kenne viele Leute, die unbedingt die Herrlichkeit Christi möchten. Da kenne ich ganz viele, aber ich kenne wenige, die durch das Tor gehen wollen, das dahin führt, nämlich durch das Tor des Kreuzes. Das sagt Johannes vom Kreuz. Und Thomas von Kempen, der sagt einmal, wenn du das Kreuz trägst, dann wird das Kreuz dich tragen. Und das sind so Ausführungen, die mir geblieben sind, weil es so ganz praktisch ist und so ganz verborgen gelebt wird in unserem Leben. Es sind ja jetzt keine riesengroßen Kreuze, die wir da schleppen müssen. Und doch schmerzt uns so manches, was so ganz tief in der Seele verborgen ist oder im Herzen verborgen ist. Und das anzunehmen und aus dieser Haltung heraus dann sich um andere kümmern, die ebenfalls leiden. Ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe und wir wissen ja dann doch oft nicht, dass wir ihm dienen, so wie es im Evangelium auch dargestellt ist. Die fragen ja ständig, ja, wann war das denn? Also kann es jetzt nicht so sein, dass wir jetzt so bewusst dem anderen helfen, um Christus zu dienen. Es ist eher etwas Spontanes oder etwas, wo man sich hineingibt mit dem ganzen Herzen und für Menschen da ist, die leiden.
Ich meine, das hat ja auch etwas Trostreiches, dieses zu wissen, man tut vieles vielleicht für Christus, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. So, wenn gewisse Lebenshaltungen zur Gewohnheit geworden sind, dann sagt man sich ja, mein Gott, das ist irgendwie doch selbstverständlich. Und Christus sagt einem hinterher, das schien dir selbstverständlich, aber du hast mir, meinem Reich, damit einen großen Dienst erwiesen.
Wenn ich jetzt auf die zweite Gruppe schaue, das ist ja etwas, was mich zutiefst, wirklich zutiefst erschüttert, dass die anscheinend so ahnungslos sind. Also es hört sich ja so an, als würden sie sagen, Moment mal, wir haben doch das gar nicht gewusst und wir konnten dich doch da gar nicht sehen und uns hat einfach das Erkennen gefehlt. Was ist das nur? Dass Menschen dann so leben können, dass sie nur nach sich selber fragen, anscheinend. Also das wäre meine Antwort. Wenn ein Mensch immer nur sich selber meint bei allem, was er tut und immer nur drauf schaut, was tut mir gut und das auch auf Kosten von anderen durchdrückt. Aber trotzdem, wo bleibt die Erkenntnis? Denn ich kann nur sündigen, wenn ich etwas erkenne. Und Jesus sagt ja auch einmal, wäret ihr doch blind, dann wäret ihr doch wenigstens entschuldigt. Aber so sagt ihr, ihr seid sehend und das ist eure Verantwortung. Also dieses Nicht-Erkennen-Können, diese Blindheit, ich weiß nicht, denn Gott oder Jesus weiß ja auch, inwieweit ein Mensch das Böse erkennen kann oder das Ungute, das er tut.
Ich meine, mir kommt da das auch dieses Gleichnis vom guten Samariter ins Gedächtnis, also da, wo eben diese hohen geistlichen Personen an dem Verletzten vorbeigehen und sich nicht um ihn kümmern. Das ist ja auch so ein Bild der Selbstgerechtigkeit irgendwo. Man denkt sich, ich tue meine Pflicht, ich mache meine frommen Übungen und so. Aber in Wahrheit bin ich blind für das, was das Eigentliche ist.
Ja, ich glaube, da ist auch dann einfach die Frage wichtig, was kann ich denn eigentlich tun? Also wenn du das Beispiel jetzt anführst mit diesem Gleichnis des Samariters, wenn ich da jetzt vorbeigehe und jemand ist in Not und ich lasse ihn einfach liegen, obwohl ich ihm helfen könnte, dann ist es wirklich eine Unterlassung von etwas, was ich eigentlich tun könnte. Aber wenn ich jetzt hier in Deutschland sitze und im Irak gibt es da gerade irgendein Todeskommando, da kann ich jetzt nicht sofort in den Bus steigen und hinfahren und helfen. Das ist immer dann die Frage, wozu bin ich eigentlich jetzt fähig? Was erkenne ich, was ich tun kann? Und es ist auch die Frage, wozu bin ich jetzt berufen? Also ich persönlich bin jetzt nicht berufen, eine Ruth V zu sein und in Pakistan vielen Menschen zu helfen oder in Indien mich der Mutter Teresa anzuschließen oder ihren Schwestern anzuschließen. Ich bin dazu berufen, hier in Mainz in der Klausur zu leben, in der ewigen Anbetung und durch mein Gebet zu wirken. Das ist das, was ich tun kann. Und ich kann jetzt nicht zu meinen Äbtissin sagen, so, ich muss doch jetzt nach dem Evangelium, was ich jetzt gerade gelesen habe, jetzt muss ich mal rausgehen auf den Marktplatz und gucken, wo sind die Obdachlosen, wo sind die Hungrigen und ich muss sie jetzt, muss ihnen jetzt helfen. Das ist jetzt nicht meine Berufung, nicht mein Weg. Deswegen kann ich nicht sagen, dann werde ich mal später zu den Böcken gerechnet werden, weil ich das nicht tue, sondern ich muss dann auch wirklich schauen, was ist jetzt meine Pflicht, was ich tun kann. Da gibt es vieles, was ich nicht tun kann, wo ich ohnmächtig bin, aber es gibt eine ganze Menge, die ich tun kann, die in meinem Wirkungsbereich liegen. Also zum Beispiel wie bei dem Samariter, wenn ich an dem jetzt vorbeikomme, im Bild gesprochen, dann wäre es eine Sünde, ihm jetzt nicht zu helfen. Wenn jetzt bei uns jemand an der Klosterpforte verletzt liegt und ich würde einfach sagen, das interessiert mich nicht, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, dann wäre das eine Sünde, es wäre eine Unterlassung. Aber das, was ich jetzt tun kann, Das sollte ich dann tun. Und das muss jeder natürlich für sich entscheiden. Was ist mein Weg? Was ist meine Berufung? Was kann ich tun? Was kann ich einfach nicht tun?
Ich denke, über dieses Thema können wir gleich noch mal etwas ausführlicher sprechen, weil es jeden von uns angeht. Was kann ich tun? Was ist meine Berufung? Was fordert Gott da von mir auch? Oder wozu fordert er mich in diesem Gleichnis auf, dass wir zum Christkönigsfest da betrachten? Hören wir jetzt noch etwas Musik und dann geht es weiter im Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir sprechen im Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz über das Evangelium des kommenden Sonntags, das uns zum Christkönigssonntag von der Kirche vorgestellt wird, im Matthäusevangelium, das die Perikope von dem Richter, der die Menschen zu seiner Rechten, zu seiner Linken einsortiert, je nachdem, wie sie gelebt haben, ob sie den Menschen in Not ihr Herz geöffnet haben und genau das getan haben, was sie konnten oder eben nicht. Mutter Theresia hat von dem Erschrecken gesprochen, dass man offensichtlich wirklich so völlig an seinem Heil vorbeilaufen kann und dann hinterher vor dem Richter steht und sagt, Augenblick, ich dachte eigentlich, alles wäre in Ordnung, ich hätte getan, was ich tun soll. Und dann hinterher sagst du mir jetzt, nein, du hast mich in Not, Menschen in Not nicht erkannt. Und darum bist du auch des ewigen Lebens mit mir nicht würdig. Das ist natürlich dann auch ein Erschrecken, wenn man sowas erkennt. Und Schwester Franziska hat gesagt, ja, wir müssen einfach schauen, was unsere Berufung ist. Die, klar, natürlich, ich denke mir, wenn man diesen Text als Anbetungsschwester in der Klausur hört, dann muss man sich natürlich fragen, wie kann ich das leben? Ich kann ja jetzt eben nicht rauslaufen, wenn ich weiß, da ist ein großes Flüchtlingsproblem. Oder Mutter Theresia, vielleicht auch noch mal aus deiner Perspektive, wie versuchst du das zu leben, eben im Rahmen eurer Möglichkeiten in der Klausur, das, was Jesus uns da, wozu er uns auffordert?
Ich habe mal von Vinzenz Pallotti gelesen, der sich ja sehr um die Armen gekümmert hat, um Waisen, und hat da einen Text geschrieben über die Barmherzigkeit. Und da sagt er, wenn du beim Gebet bist und du weißt einen Armen, der eine Suppe braucht, dann geh und glaube nicht, dass du Gott verlässt, denn du verlässt Gott um Gottes Willen. Dein Dienst bei dem Armen ist Gottesdienst. Und dann sagt er weiter, wenn du das aber nicht kannst, dann schenke ihm wenigstens dein Gebet. Und das ist auch viel wert. Denn wenn du den Armen nicht zum Herzen Gottes trägst, dann wirst du ihm noch weniger wirklich dienen und ihm etwas zu essen bringen. Es ist für uns natürlich schwer zu wissen, da ist jetzt in Mainz ein Flüchtlingslager aufgebaut worden und die benötigen ganz viel Kleidung oder andere Hilfsgüter. Natürlich können wir da mitspenden, das ist keine Frage. Aber wir können jetzt unsere Zeit nicht verschenken in dem Sinn, dass wir uns zur Verfügung stellen und ganz akut und spontan helfen. Natürlich hört sich das fromm an oder auch so, naja, wir halten uns das Ganze dann doch vom Leib, wenn wir sagen, wir beten, dass diese Menschen immer wieder gute Helfer finden, dass Gott ihnen in ihrer Not beisteht und sie tröstet und sie nicht verzweifeln. Andererseits, welche Familienmutter, die jetzt sich um ihre Kinder kümmern muss, hat die Möglichkeit, alles stehen und liegen zu lassen, die ganze Arbeit dem Mann zu überlassen oder irgendwelche Leute zu finden, die ihre Familie versorgen und jetzt in ein Flüchtlingslager gehen und da helfen? Also das ist insgesamt dann tatsächlich die Frage, was ist jetzt meine Lebensaufgabe, was ist meine Berufung? Und inwieweit kann ich etwas tun, ohne das Eigentliche zu verraten?
Wobei ich doch glaube, also in diesem Punkt bin ich immer ein bisschen provokativ, aber ist für mich selber auch immer wieder eine Provokation, weil ich denke, dass solche Evangelientexte wie dieser, den wir jetzt gerade gehört haben, schon auch, glaube ich, von Jesus gesagt sind, um uns in eine heilige Unruhe zu versetzen. Nämlich, es ist ja doch immer die Gefahr da, dass wir uns gemütlich einrichten und sagen, mir ist das sehr aufgefallen, als ich mal mit einer auch eben sehr gläubigen Freundin zu tun hatte, mit einem als Journalistin, damals haben wir einen Bericht geschrieben über einen absolut bekennenden Atheisten, der als Helfer damals in Palästinensergebieten seit vielen Jahren unterwegs ist, mit den Leuten lebt und denen versucht irgendwie Wasser, also als Wasserexperte Wasser zu besorgen. Und dann haben wir auch gesagt, im Endeffekt, wir als Christen sagen oft, wenn wir das Gefühl haben, wir können jetzt nicht mehr viel tun, wir beten dann für euch. Und ich glaube, dass es auf der einen Seite wahr und eine echte Chance, wenn das Gebet wirklich erschwitzt und erlitten ist. Aber sich sozusagen als Entschuldigung dann hinterher damit rauszureden, ich bete dann für euch, das kann, glaube ich, auch wirklich ein Schuss nach hinten sein. Mhm. Dieser Wasserexperte, der hatte keine andere Möglichkeit, als was zu tun. Der hat sein ganzes Leben reingebuttert, weil das Gewissen ihn nicht in Ruhe gelassen hat. Mhm. Und wir haben dann gesagt, wir gehen nach Hause und sagen, okay, wir beten für euch. Also das kann manchmal, wir müssen, glaube ich, da sehr aufpassen als Christen, dass diese Möglichkeit zu sagen, okay, wir beten für euch, dann nicht sozusagen das Ruhepolster wird, auf dem wir uns ausruhen, während vielleicht andere, die das nicht haben, manchmal diesen Stachel einfach stärker spüren und sich vielleicht, ich frage mich auch manchmal, auf der einen Seite stimmt das, ich kann als Familienmutter oder, klar, bei euch ist die Berufung einfach klar, aber bei uns, wir stehen ja nun auch in die Welt gestellt und wenn ich dann manchmal sehe, was die einen aus ihrem Leben, auch was die noch nebenher tun, meinetwegen Pflegekind aufnehmen oder so, dann merkt man, mir hat neulich eine Freundin gesagt, ihr fragt euch, ob ihr genug Platz für sowas habt. Aber und vielleicht ist bei uns der Platz auch in gewisser Weise begrenzt. Aber sie sagte, normalerweise, wenn einem etwas ganz wichtig ist, dann findet man eine Lösung. Und es ist tatsächlich so, dass wir manchmal mit sagen, ach, ich habe die begrenzten Möglichkeiten und eigentlich kann ich das nicht und so ein bisschen um den heißen Brei herumreden, der dieser Stachel sein kann. Und das macht mich ein bisschen unruhig und ich glaube, dass diese Unruhe durchaus auch von Gott gewollt ist, wenn sie nicht in den Unfrieden mündet.
Natürlich ist es auch die Frage, und ich will das jetzt nicht so wichtig nehmen, aber man muss auch eine gewisse Vernunft walten lassen und nicht selbst an Grenzen kommen, wo ich wirklich zusammenbreche, wo ich überfordert bin und dann die ganze Familie darunter leiden muss, weil ich jetzt zuallererst mal einen Klinikaufenthalt braucht, mal so extrem gesagt, dann nütze ich auch nimmer, weder dem einen noch dem anderen. Also sich in etwas reinsteigern und übertreiben. Ich meine nicht, dass Nächstenliebe übertrieben ist, aber es gibt schon auch Dinge, wo eine Übertreibung wirklich nicht vom Heiligen Geist ist, wo man wirklich mehr tun kann, wenn man einigermaßen auf dem Boden bleibt.
Ja, genau. Wahrscheinlich, jetzt versuche ich da so diese Grenze herauszufinden, ist es so, dass wenn man glaubt, man selber sei unerlässlich und man müsse das jetzt tun, dann kann das auch in einer Art Hochmut ausarten. Also mir hat mal jemand gesagt, den prägenden Satz, es gibt zwei Arten von Hochmut. Die eine glaubt, die Welt beherrschen zu können, die andere glaubt, die Welt retten zu können. Man kann da wahrscheinlich auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Genau, das heißt, das gilt dann tatsächlich, wohl sich, so wie Schwester Franziska sagte, sich vor den Herrn zu stellen und in aller Wahrhaftigkeit zu fragen, was ist meine Berufung, was willst du, Herr, von mir in diesem Moment? Da spricht mich was an, ich weiß, du bist in dieser Not und was kann ich wirklich tun und was soll ich tun? Und da auf der einen Seite diese Unruhe zu haben, sich in Frage stellen zu lassen und auf der anderen Seite aber auch die Demut zu wissen, alles kann ich nicht tun.
Und ich denke, da das Wichtigste dabei ist, dass man schon selbst im Gebet bleibt. Also ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist mir da auch den Weg zeigt, den ich gehen soll und auch gehen kann. Also wenn ich mich von irgendeinem Aktionismus mitreißen lasse oder meine, ich muss halt jetzt die Welt retten, nur ich kann jetzt die Welt retten, das kommt nicht unbedingt vom Heiligen Geist, also mit Sicherheit nicht vom Heiligen Geist, denn ich kann, kein Mensch kann die Welt retten, das kann nur Jesus. Aber ich kann im Gebet schon darauf hören, was kann ich in meinem Lebensstand, in dem ich stehe, was kann ich tun? Und zwar jetzt nicht aus Berechnung, also ich kenne jetzt dieses Evangelium und jetzt muss ich gucken, dass ich auf die rechte Seite komme zu den Schafen. Also muss ich jeden Tag überlegen, wo kann ich jetzt jemandem etwas zu essen geben, wo kann ich jetzt jemanden im Gefängnis besuchen. Also dass ich das abarbeite, um etwas zu gewinnen, also um mich zu retten. Sondern Liebe hat ja nie etwas mit Berechnung zu tun. Also was Jesus hier beschreibt, ist ja, etwas, was die Menschen aus Barmherzigkeit, aus Liebe getan haben, ohne zu wissen, dass ihnen das vergolten wird, dass sie damit letztendlich ihr Leben retten. Das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war wirklich, diesen Armen zu helfen. Und das kann jeder auf seine Weise auch herausfinden, wo er in deinem Wirkungskreis etwas tun kann. Und das sind vielleicht gar keine weltbewegenden Dinge, aber wenn ich als eine gute, fürsorgende Mutter meine Kinder gut versorge, ihnen Liebe schenke, ihnen ja, helfe zu wachsen als Mensch, als Christ, dann tue ich damit sehr viel. Und ich muss mich dann immer wieder auch im Gebet fragen, tue ich genug? Und wenn ich das auch erkenne, dass es genug ist, dann darf ich damit auch zufrieden sein und muss nicht denken, ja, aber eigentlich andere machen viel mehr. Also ich muss das tun, was ich tun kann, was der Herr von mir verlangt, was er in mich als Talent hineingelegt hat, das darf ich einsetzen, aber ich muss es nicht so tun, wie es der Nachbar links oder rechts tut. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Und dennoch, da bleibe ich, genau, das ist das, was mir noch bleibt bei der Geschichte, ist die Wichtigkeit, und ich glaube, das ist auch das, worauf es Papst Franziskus immer wieder ankommt, uns etwas aufzurütteln aus diesem ruhigen Kissen, das wir gerade in unserer westlichen Welt oft haben, dass man denkt an Ehrenämtchen rechts, an Ehrenämtchen links und dann ist gut und dann, ich meine, ein gutes Gewissen zu haben ist gut, aber mir kommt ein Heiliger, ich weiß jetzt nicht, wer das war, ein Zitat eines Heiligen in den Kopf, der gesagt wurde, sie haben doch so viel getan und der dann sagte, es ist nie genug, weinend, es ist nie genug. Und ich glaube, das an uns ranzulassen, das weckt, glaube ich, diese auf der einen Seite diese heilige Unruhe, die vielleicht doch auch mal uns ja immer wieder ein bisschen wachrüttelt. Und dann auf der anderen Seite zeigt es aber auch die Demut von einem, der wirklich alles gegeben hat, was er konnte und nicht das Gefühl hatte, es ist jetzt genug. Ne, sondern zu wissen in Demut, es ist eigentlich nie genug, aber ich kann dennoch in Frieden damit schlafen gehen, weil ich um die Barmherzigkeit Gottes weiß und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich habe es recht gemacht.
Ja, das ist aber natürlich auch die Frage, was ist die Konsequenz, wenn ich erkenne, es ist nie genug. Ich kann sagen, naja, was soll ich eigentlich schon tun? Ich bin sowieso ohnmächtig, ich kann sowieso die Welt nicht retten, also kann ich es auch gleich sein lassen. Oder dass ich sage, ich in dieser demütigen Haltung und Erkenntnis, es ist nie genug, aber das, was ich tun kann, tue ich dennoch. Denn jeder Tropfen auf den heißen Stein hat eine Wirkung. Und wenn viele Tropfen fallen, dann sind es halt viele Tropfen. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Und es wird nie genug sein. Das ist nun mal, wir Menschen sind nun mal beschränkt und begrenzt. Und diese Begrenztheit müssen wir auch akzeptieren und anerkennen. Und trotzdem uns davon nicht abhalten lassen, das zu tun, was wir tun können.
Vielleicht denkt man auch in der konkreten Situation gar nicht mehr so genau nach. Wenn da jemand zum Beispiel, die in seiner Berufung stehend, in ein Ebola-Gebiet fährt, der überlegt da nicht nach, tue ich genug, tue ich nicht genug. Der antwortet wahrscheinlich einfach auf das, was vor ihm liegt und tut, was in dem Moment gerade getan werden muss. Und genauso sollten wir es vielleicht hier tun. Ne? Mhm.
Also was ich für mich, um einen anderen Gedanken noch hineinzubringen, ganz wichtig ist, dass wir ja dieses Evangelium jetzt kennen. Mutter Therese sagte vorhin, ich bin erschüttert über diejenigen, die sagen, ja wieso, wir haben das gar nicht gewusst, wann haben wir dir denn nicht geholfen? Wir kennen das Evangelium und wir haben die Chance, nach diesem Evangelium leben zu dürfen und leben zu können. Das heißt, wir müssen immer wieder auf unser Leben schauen und eine Gewissensprüfung machen, aber das heißt nicht, dass wir jeden Schritt auch immer wieder berechnen können. Ich sagte vorhin, Liebe ist nicht berechnend. Wenn ich aus Liebe handle, wenn es meine Grundhaltung wird, immer mehr, in die ich hineinwachsen kann, dann brauche ich nicht mehr zu überlegen, da tue ich jetzt genug oder was mache ich jetzt, damit ich genug tue, sondern dann handle ich in der Situation so, wie es jetzt erforderlich ist. Und wir haben diesen Maßstab des Evangeliums, wir haben Gott sei Dank die Worte Jesu und wir dürfen uns an diesen Worten auch immer wieder orientieren und uns auch immer wieder in eine heilige Unruhe versetzen lassen. Das ist ja unsere große Chance, ohne dabei natürlich berechnen zu werden. Also Glaube ist keine Berechnung, sondern Glaube ist Liebe, die wirkt. Liebe, die ich geschenkt bekomme von Gott, aber auch Liebe, die ich schenke, nicht nur Gott gegenüber, sondern den Menschen gegenüber. Und diese Botschaft, die Jesus uns sagt, wenn er gefragt wird, was ist denn das wichtigste Gebot? Und er antwortet, die Liebe, also die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Das sehen wir ja hier in diesem Evangelium verwirklicht. Das ist das, worauf es ankommt und woraufhin wir leben sollen und leben dürfen. Und wenn wir uns von der Liebe leiten lassen in allem, was wir tun, dann können wir eigentlich nie falsch liegen. Aber es ist oft nicht so leicht zu erkennen, was ist denn nun der Weg der Liebe. Aber wir stehen damit ja Gott sei Dank nicht allein.
Mir kommt jetzt noch ein Gedanke. Wie wäre es, wenn dieses Evangelium nicht damit enden würde, sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Wie wäre es, wenn da stünde, da waren diese Menschen, die Gott oder die Jesus nicht erkannt hatten, da waren sie sehr erschüttert und haben alles bereut. Ich meine, das kommt doch wohl auch vor, dass die Letzten, und wie wir das im Evangelium von den Arbeitern im Weinberg gehört haben, die haben ja fast nichts getan gehabt und bekamen trotzdem diesen Denar. Also dieses Einsehen von Schuld. Und da sind wir ja auch bei diesem barmherzigen König. Er ist ja nicht ans Kreuz gegangen, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu heilen, um uns zu retten, um uns zu erlösen aus dieser Verlorenheit oder auch aus dieser Blindheit, die wir Menschen doch so oft bringen und in der wir gefangen sind. Also das wäre für mich doch ein sehr schöner Abschluss und ein schöner Gedanke von diesem Evangelium.
Es steht, ist ja nicht ganz zu Ende. Ja. Man kann es ja sozusagen noch hinten dran denken und vielleicht so dieses Evangelium auch als einen warnenden Hinweis von Jesus verstehen, der sagt, passt auf, Leute, lauft, werdet nicht selbstgerecht, sondern bückt euch ganz tief, dann seid ihr bei mir.
Denn er sagt ja auch, er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern zu retten. Und wenn es von ihm heißt, dass er der bis zuletzt Liebende ist, dann umfängt er wirklich alle, die Gesunden und die Kranken, die Sehenden und die Blinden.
Ja, ich denke, an der Stelle müssen wir schon wieder einen Punkt machen, aber ich denke, es ist ein guter Punkt und kommen nun zu dem Abschluss. Wir überlegen mal, was wir mit in die kommende Woche nehmen könnten und hören dazu ein ganz kurzes Stück Musik. Dieses Christkönig-Lied, das zeigt uns nochmal die ganz große Freude, die uns durchdringen darf, wenn wir daran denken, dass Jesus einst auch als Herrscher, als König kommen wird und dass wir ihn erwarten dürfen. Daran denken wir an diesem Christkönig-Sonntag am Ende des Jahreskreises, bevor wir dann mit der Adventszeit in einen neuen Jahreskreis gehen. Was haben wir mitgenommen aus dieser Betrachtungen über unseren gerechten Richter Jesus, unseren Christkönig? Schwester Franziska, was nimmst du mit in die kommende Woche?
Ja, ich möchte eigentlich ganz gerne öfter und wirklich jeden Tag, so wie es möglich ist, immer wieder danach fragen, wo begegne ich wirklich Jesus? sagt mir mein Mitmensch in meiner Umgebung von ihm, über ihn, dieser Satz, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das kann jeder von uns ja in seinem engen Umfeld auch umsetzen. Aber das wäre so mein Vorsatz auch für diese Woche, dass ich da ganz bewusst immer wieder danach frage, auch die kleinen Dinge, die ich tun kann, in dem Bewusstsein, dass ich sie letztendlich Jesus tue. Nicht aus Berechnung, sondern tatsächlich aus Liebe. Und das Zweite, dass ich immer wieder Jesus als König vor mir sehe, am Thron des Kreuzes mit der Dornenkrone, der uns aber nicht richtet, sondern ich sehe dann schon in ihm den Hirten, der uns retten und heilen will und uns auf seine Seite ziehen möchte, dass ich mich dem nicht widersetze, sondern wirklich willig ihm auch nachfolge, auch wenn dieser Weg mit Kreuzen versehen ist, dass ich trotzdem mutig und im Vertrauen diesen Weg gehe, weil er ihn vorangegangen ist.
Danke, Schwester Franziska und Mutter Theresia.
Ich möchte auch den Blick auf diesen König richten, der nicht gekommen ist, um zu herrschen, um Menschen unter seine Gewalt zu bringen, sondern um ihnen zu dienen, und zwar sie zum Heil zu führen. Also diesem König ging es nie um seine Herrschaft, ging es nie darum, irgendwie Macht zu gewinnen und Gewalt einzusetzen, sondern er ist ein König der Herzen, der unsere Herzen verwandeln will. Das ist ja sein Eigentliches, dass er das Herz des Menschen anrühren will. Und wenn wir barmherzig sind, dann ist das genau das, was er von uns möchte, nämlich dass wir von Herzen barmherzig sind und so mit unseren Menschen umgehen, dass wir herzliche Menschen werden und diese Herzlichkeit auch nach außen zeigen. Das ist das, was ich mitnehmen möchte.
Danke, Mutter Theresia. Bei mir ist es so, dass ich mich von diesem Evangelium nochmal in diese heilige Unruhe versetzen lassen möchte. Nicht, damit ich nicht mehr gut schlafe, sondern damit ich versuche, große Dinge zu tun, die zu weit entfernt von mir sind, sondern dass mich diese Unruhe dazu drängt, eben die kleinen Dinge zu tun, die naheliegend sind und mich so Schritt für Schritt von Gott zu dem führen lassen, was er von mir möchte. Damit danke ich allen euch beiden, Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster der ewigen Anbetung in Mainz. Und ich darf mich an der Stelle auch schon verabschieden. Mein Name ist Gabi Fröhlich und wir stellen ans Ende noch ein kurzes Dankgebet mit Mutter Theresia.
Christus, du König, du willst König unserer Herzen sein. Mach uns dafür offen. Lass uns deine Gegenwart in unserem Leben, in unserem Herzen erkennen, damit wir nicht blind sind für das, was zum Heile führt, für uns selber, aber auch vor allem für unsere Mitmenschen. Lass uns dort nicht fehlen, wo wir nötig sind. Lass unser Leben fruchtbar werden in deiner Liebe. Wir können es aus uns selbst nicht tun, genauso wie die Reben nicht aus sich selber leben und Frucht bringen können, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleiben. Und so können auch wir nur reiche Früchte der Nächstenliebe bringen, wenn wir mit unserem Herzen ganz nah bei dir sind. Dafür danken wir dir und darum bitten wir dich. Amen.
Amen.